SOS.
Was willst du?
Süßes oder Saurier. SOS. Hurra! SOS. Süßes oder Saurier. SOS. Süßes oder Saurier. Hurra!
Ein Podcast über alles, was krabbelt,
stampft,
blubbert
und fliegt.
Wir haben Süßes
und wir haben Saurier.
Heute mit
fliegenden Schlangen,
Geckos mit Haaren
und Nächten im Urwald.
Heute geht es um die tropischen Regenwälder.
Ich bin so aufgeregt. Heute tauchen wir ein bisschen ein ins grüne Meer und unser lieber Biologe und Wald- und Froschexperte Fred trifft sich mit uns auf ein Date und wird uns erzählen, wie gefährlich es im Urwald ist und wie er da auf seinen Expeditionen Tiere findet.
Hä? Ich bin verwirrt. Grünes Meer? Wir gehen doch ins Tropenhaus vom Botanischen Garten in Berlin.
Ganz genau.
Hä? Tropenhaus? Da sind doch Bäume und Pflanzen aus dem tropischen Regenwald drin und kein Meer.
Richtig. Wenn du jedoch, egal ob in Südostasien, Afrika, Australien oder Südamerika, über den Regenwald fliegst, sieht das von oben aus wie ein grünes Meer.
Ach so, ich Nuss, also nee, ich Schwein. Ach, ihr wisst schon.
Du Süßschwein.
Okay, aber vergiss dann bitte deinen Schirm nicht.
Wieso denn das jetzt? Wir sind doch drinnen.
Ja, aber Regenwald heißt, es regnet. Und wenn es im Tropenhaus Pflanzen aus dem Regenwald gibt, regnet es da ja auch.
Sparky, das ist an sich ein total schlauer und logischer Gedanke, den du da hast. Und hey Kids da draußen vom Radio und unter den Kopfhörern, vielleicht habt ihr auch schon gedacht, dass es immer im Regenwald regnet. Oder sobald es regnet, ein Wald zum Regenwald wird, oder?
Ups, ist das nicht so?
Nee, nur weil es jetzt zum Beispiel hier in Deutschland regnet, wenn ihr in den Wald geht, ist das nicht gleich der Regenwald.
Ich glaub, mein Schwein pfeift.
Also nochmal kurz zum im Kopf festhalten für alle. Ja, im Regenwald regnet es extrem viel. Ungefähr dreimal so viel wie in Deutschland. Und die Temperaturen sind ziemlich konstant bei so 25, 26 Grad. Dadurch, dass es so viel regnet und warm ist, ist es auch ziemlich schwül und eben immer feucht.
Und wieso sagen die Menschen immer wieder, dass der Regenwald die grüne Lunge der Erde ist?
Weil wir ohne ihn, sowie auch ohne Lunge, nicht atmen könnten und sich das Klima ganz schlimm verändern würde, wenn es den Regenwald nicht mehr gäbe.
Was? Wieso?
Naja, es ist ein riesiges Gebiet mit einer sehr großen Aufgabe für die Natur und Menschen. Der Regenwald, egal ob es der im Kongo-Becken in Südafrika ist oder der in Australien, nimmt ganz viel CO2 auf.
Also das, was ihr Menschen und auch andere Lebewesen ausatmen oder was durch Autoabgase, pupsende Kühe und so weiter in die Atmosphäre gelangt.
Genau, der Regenwald nimmt ganz viel CO2 auf und wandelt ihn wieder in Sauerstoff um, den wir dann wieder alle atmen.
Also wie jede Pflanze auch.
Ja, super gut aufgepasst. Und der tropische Regenwald ist halt vollgestopft bis oben hin mit Pflanzen und er ist riesig. Der Amazonas-Regenwald in Südamerika ist zum Beispiel der größte zusammenhängende tropische Regenwald der Erde. Unfassbar viele verschiedene Baumarten und Pflanzenarten wachsen da, ganz dicht an dicht. Und in allen Regenwaldgebieten leben mehr verschiedene Tierarten zusammen als im gesamten Rest der Welt.
Mistekiste! Deswegen schlagen die Tierschutz- und Umweltorganisationen so Alarm, dass immer mehr Regenwald abgeholzt wird. Das geht ja mal gar nicht. Das müssen wir aufhalten. Wie zur Hölle? Oh Gott, ich krieg keine Luft mehr bei dem Gedanken. Was ist das? Und überhaupt, also...
Ganz tief einatmen und ausatmen, lieber Sparky. Ruhig. Du hast recht. Das ist ganz schlimm. Deswegen ist es ja so gut, dass wir jetzt darüber reden und ihr Kids das natürlich all euren Freundinnen weitererzählt, oder?
Ja, mach das mal. Danke, Jule. Manchmal, wenn ich so aufgewühlt bin, vergesse ich Luft zu holen. Okay, eins noch. Und wie geht es, dass es ständig da regnet, obwohl es da so warm ist?
Durch die Hitze im Regenwald verdunstet der Regen. Ganz viele kleine Minitröpfchen steigen dabei nach oben, Wolken bilden sich und es regnet wieder. Und so wiederholt sich das immer und immer und immer wieder. Ein Kreislauf sozusagen.
Ha, also wie wenn ihr eine ganz bestimmte Folge von Süßes oder Saurier immer und immer wieder hört. Dann schwitzt ihr auch irgendwann.
Okay, Herr Quark, Schweinenase. Dann auf, jetzt zu Fred und ab ins Tropenhaus.
Fred, erzähl doch mal von deinen Forschungsreisen, deinen Expeditionen in den Urwald.
Kids, also ein Urwald ist ein Wald, der quasi vom Menschen so gut wie unberührt ist, wo Tiere und Pflanzen machen können, was sie wollen. Einige tropische Regenwälder sind noch Urwälder, aber es gibt auch Urwälder, die nicht in den Tropen sind.
Fred, ist es im Urwald eigentlich gefährlich?
Im Regenwald gibt es natürlich, je nachdem, wo man sich befindet, ob man in Asien ist oder in Afrika oder in Südamerika zum Beispiel, ganz unterschiedliche Tiere, die auch potenziell gefährlich sein können. Allerdings muss man auch ehrlicherweise sagen, dass solche Unfälle ganz, ganz selten passieren.
Meine Schweinenase ahnt es schon. Der Mensch ist wieder das Problem.
Und wenn ich zum Beispiel auf Forschungsreise bin, habe ich davor eigentlich überhaupt keine Angst. Die Gefahr, dass man stolpert und sich irgendwie einen Arm bricht, oder dass man irgendwie ausrutscht und irgendwie sich den Kopf anschlägt, ist viel, viel höher und auch nicht mehr oder weniger gefährlich als bei uns im Wald. Das heißt, die eigentlich wirklichen Risiken sind einfach, wenn man unachtsam durch die Natur geht, was man sowieso nicht machen sollte. Dementsprechend bin ich da immer relativ entspannt und habe da jetzt nicht große Angst.
Und was nimmst du auf so eine Expedition, also eine Forschungsreise mit?
Was man auf eine Expedition mitnehmen muss, hängt natürlich ganz stark davon ab, wofür man die Expedition macht. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine bestimmte Forschungsfrage im Kopf hat, die man beantworten möchte, dann muss man eben alles mitnehmen, was man zur Beantwortung braucht.
Kannst du mal ein Beispiel machen, bitte?
Das können eine Fotokamera sein, das können aber auch verschiedene Hilfsmittel wie ein Meterstab oder ein Maßband oder eben bestimmte Mikrofone, um Geräusche aufzunehmen sein oder also diese alle Sachen. Dann braucht man natürlich geeignete Klamotten, das heißt festes Schuhwerk oder Gummistiefel. Oftmals ist es ja sehr nass, das heißt der Boden ist auch sehr, sehr nass und manchmal muss man auch durch kleine Bäche durch. Deswegen sind Gummistiefel immer ganz gut.
Und wegen Insekten und so?
Lange Klamotten, das heißt eine lange Hose, langärmeliges T-Shirt oder langärmeliges Hemd. Das ist auch ganz wichtig, denn Mücken gibt es natürlich und Moskitos gibt es sehr, sehr viele. Und auch ein paar andere lästige Tiere, die man nicht so gern auf der Haut haben möchte. Dementsprechend helfen natürlich auch so Mückenschutzspray und ähnliche Hilfsmittel. Eine Kopfbedeckung ist auch immer sehr gut. Und ansonsten viel zu trinken, dann ist es warm. Das muss man natürlich nicht aus Deutschland mitnehmen. Das kann man sich in der Regel dort irgendwo abfüllen oder kaufen.
Wow, ich habe noch so viele Fragen. Lass uns doch mal gucken, wer so im tropischen Regenwald wohnt. Der Regenwald ist voll mit Insekten, Schlangen, Spinnen, Vögeln und auch Affen. Größere Tiere wie Jaguare oder Tiger trefft ihr da auch. Aber eher an Flüssen oder baumlosen Stellen. Psst, Freds Lieblingstiere sind im Übrigen Frösche und Schlangen.
Ha, wie gut, dass wir zu Schlangen direkt eine Frage haben. Fred, Jan möchte wissen,
ob Schlangen wirklich fliegen können.
In Südostasien gibt es tatsächlich eine Gruppe von Schlangen mit ein paar Arten drin, die zwar nicht richtig fliegen, aber zumindest von Baum zu Baum segeln oder gleiten können.
Wow, ich bin beeindruckt.
Das heißt, sie fliegen nicht aktiv, wie Vögel das machen, weil sie haben natürlich keine Flügel.
Und wie geht das dann?
Aber was sie machen, ist, dass sie ihre Rippen zur Seite abspreizen und dadurch der normalerweise eher rundliche Schlangenkörper eben wie so ein abgeplatteter leerer Schlauch aussieht. Und damit haben sie einen recht guten Luftwiderstand und können dann eben von Baum zu Baum gleiten und fallen eben nicht einfach runter.
Abgefahren! Bleiben wir doch gleich mal bei Schlangen. Mio hat uns gefragt,
Ich würde gern wissen, warum Schlangen so eine lange Zunge haben.
Und der 6-jährige Elias aus Berlin wollte das auch wissen und hat dazu noch eine weitere Frage.
Warum haben dann Schlangen dann eine gespaltene Zunge? Die sind ja auch Reptilien, aber haben keine gespaltene Zunge.
Und Fred?
Wie alle Reptilien haben Schlangen natürlich eine Zunge, so wie auch Krokodile eine Zunge haben. Allerdings benutzen Schlangen die Zunge nicht in erster Linie zum Schmecken, so wie wir, sondern tatsächlich zum Riechen.
Und wie machen die das?
Das bedeutet, die schieben die immer mal wieder nach draußen, dann nennt es Züngeln.
Züngeln? Das haben doch bestimmt auch schon mal eure Lieblingserwachsenen gemacht.
Sparky, Konzentration.
Und da kann man auch ganz gut erkennen, dass die vorne gespalten ist. Das heißt, es gibt sozusagen zwei Spitzen von der Zunge. Und dann zieht sie die Zunge wieder zurück und schiebt sie, das sehen wir dann eben nicht, in ihrem Gaumen in so eine kleine Tasche und streift dort die chemischen Moleküle ab, die sie draußen aufgesammelt hat mit der Zunge. Und dann wird sozusagen in dieser Gaumentasche, wie bei uns in der Nase, diese chemischen Reize verarbeitet und sozusagen als Geruch wahrgenommen.
Tja, riechen mit der Zunge, das nenne ich mal Superkraft.
Absolut. Und wieso jetzt aber zwei Spitzen?
Das hat einfach den Grund, denselben, aus dem wir zum Beispiel zwei Ohren haben. Das ermöglicht uns sozusagen, Geräusche zu lokalisieren. Das heißt, wir hören, aus welcher Richtung der Schall kommt, einfach weil der Schall an einem Ohr ein ganz klein bisschen früher ist als an dem anderen Ohr. Und unser Gehirn verrechnet das dann so, dass wir sozusagen daraus erkennen können, das Hundebellen hier kommt von links oder ist es eher von rechts.
So genau habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Stimmt!
Und genauso funktioniert die Zunge auch. Auf jeder Seite der Zungenspitze kommt eben ein ganz klein bisschen mehr oder weniger von dem Geruch sozusagen an. Und damit kann die Schlange dann berechnen sozusagen oder erkennen, aus welcher Richtung der Geruch kommt. Und das ist natürlich besonders interessant, wenn sie auf der Jagd ist und zum Beispiel einem Beutetier hinterhergeht.
Im Regenwald lebt im Übrigen die Anaconda, die mit 200 Kilogramm die schwerste Schlange der Welt ist. Oder auch die schwarze Mamba, die schneller über den Boden gleiten kann, als ein Mensch rennt und deren Biss für uns tödlich sein kann.
Da wir gerade schon bei giftig sind, die 6-jährige Lina hat uns diese Sprachnachricht gesendet.
Wir wissen, es ist der giftigste Frosch aus der ganzen Welt.
Psst, na ihr Süßes- oder Saurier-Ultras, wer von euch hat eine Ahnung? Neulich in Von giftigen Raupen bis zu Panzerknackern mit Scherenhänden, gefährliche Tiere, kommt er schon vor, der giftigste Frosch der Welt.
Warte, ganz doll bunt. Entweder leuchtend gelb oder blau gefleckt oder auch orangeblau. Ich sehe ihn vor meinem geistigen Auge.
Ja, es liegt dir auf der Zunge. Pfeilgiftfrösche sind extrem giftig für andere Tiere und auch für den Menschen.
Ja!
Der allergiftigste ist der schreckliche Pfeilgiftfrosch. So ist wirklich sein Name. Der schreckliche Pfeilgiftfrosch ist nur ein bisschen größer als 4 cm. Also wie 2 Ein-Euro-Stücke nebeneinander. Der lebt in Kolumbien im Regenwald. Nur 3 Pfeilgiftfroscharten sind giftig für den Menschen, aber der ist es extrem. Wie indigene Menschen das Gift der Frösche nutzen, um zu jagen, erfahrt ihr in der Folge, die ich euch gerade genannt habe.
Da lernt ihr auch, warum manche Tierarten überhaupt giftig sind und manche nicht. Super Folge.
Mietja, 5 Jahre alt aus Düsseldorf, fragt sich:
Wie können Frösche so lautes Quaken machen?
Auf unserer Erde gibt es ja fast 7000 verschiedene Froscharten und davon gibt es ganz viele, die gar nicht quaken. Es gibt welche, die sehr leise quaken und es gibt ganz richtig auch welche, die sehr, sehr laut quaken können.
Das hängt davon ab, wie weit man die Frösche hören muss, oder Fred?
Frösche, die sich zum Beispiel oftmals sehr nahe sind und deswegen gar nicht so über weite Distanzen rufen müssen, die quaken auch nicht so laut.
Aber
Frösche, die sehr weit gehört werden möchten, die müssen eben sehr laut quaken und da helfen ihnen oftmals sogenannte Schallblasen. Das sind sozusagen Hautausstülpungen, die sie mit Luft füllen können und die dann wie ein Resonanzkörper, also wie der Bauch von einer Gitarre zum Beispiel, funktionieren und den Schall sozusagen verstärken und damit über weite Distanzen hörbar machen können.
Wenn die ihre Schallblasen füllen, sieht das immer aus, als machen sie mit einem Kaugummi eine für ihren kleinen Kopf riesige Blase.
Die meisten Froscharten leben im Übrigen in tropischen Regenwäldern. Was der Unterschied zwischen Frosch, Kröte und Unke ist, wer der kleinste und der größte Froschlurch ist und warum das unglaublich spannende Tiere sind, hört ihr im Übrigen in unserer Folge Froschlurche. Jetzt quakt's aber.
Kommen wir zu einem weiteren ganz unterschiedlich aussehenden Bewohner der Regenwälder. Der 5-jährige Karl aus Greifswald hat diese Frage gesendet.
Wie hat der Gecko seine Saugnäpfe entwickelt?
Die Saugnäpfe von Geckos sind tatsächlich gar keine Saugnäpfe, sondern sogenannte Lamellen. Und diese Lamellen sind quasi ganz, ganz dünne Platten, wirklich extrem dünn, aus Keratin, das heißt aus demselben Material wie unsere Haut und unsere Nägel und Haare sind und wie eben auch die Schuppen des Geckos sind.
Bitte was? Das sind gar keine Saugnäpfe, sondern ganz dünne Platten, also Lamellen?
Und wie können sich Geckos dann bitte mit einer Platte an die Wand festkleben? Das kann doch gar nicht gehen.
Ja, die Schuppen an den Füßen haben sich im Laufe der Evolution zu diesen Lamellen umgebildet. Und diese Strukturen ganz an der Spitze sind eben so fein, dass sie tatsächlich physikalische Wechselwirkungen zwischen diesen Lamellen und dem Untergrund entstehen, der den Gecko damit an der Wand kleben bleiben lassen.
Ich habe mir das eben mal angeguckt. Da sind mikro kleine, ganz viele Haare an den Lamellen. Deshalb geht das.
Und das Verrückte ist, selbst wenn ein Gecko nur mit einem Finger sich festhält, kann er kopfüber an der Decke kleben bleiben. Die Kräfte, die da wirken mit seinen Füßen, Lamellen und Haaren, sind so stark, dass 140 Kilo an ihm hängen können. Also so in etwa 2 durchschnittlich große und durchschnittlich gebaute Frauen.
Und jetzt die Frage aller Fragen. Wie entdeckst du denn da nun Tiere? Ist ja auch alles so dicht bewachsen. Da siehst du ja das Tier vor lauter Wald und Grün nicht.
Das ist eine gute Frage und ich würde sagen, da gibt es auch gar nicht so die eine Antwort. Denn je nachdem, was man für Tiere sucht, in meinem Fall sind es meistens Schlangen oder Frösche, geht man am besten nachts raus.
Oha, in so einem Regenwald ist nachts bestimmt ordentlich was los.
Das heißt, man muss natürlich eine Taschenlampe dabei haben, um dann trotzdem was sehen zu können. Dann würde ich sagen, muss man dafür auch einfach so ein bisschen ein Auge bekommen. Das heißt, man kann das nicht oder man kann es doch und daran lässt sich nichts ändern, sondern man kann das natürlich lernen. Das heißt, je öfter man sowas macht, desto besser kriegt man einfach ein Auge dafür. Wo sitzen die Tiere?
Da brauche ich also Wissen.
Wenn ich zum Beispiel weiß, ich suche nach einem bestimmten Frosch und der lebt auf Bäumen, dann muss ich natürlich am Boden nicht danach suchen, sondern dann leuchte ich eben mit der Taschenlampe eher ins Geäst und auf die Blätter und schaue, ob da jemand sitzt. Und generell einfach mit offenen Augen durch die Natur zu gehen, ist immer eine gute Idee. Man möchte ja auch nicht stolpern. Deswegen so ein bisschen überall hingucken ist immer ganz gut. Aber es ist trotzdem nicht schlecht, wenn man weiß, wonach man sucht und wo die Tiere, die man sucht, sich gerne aufhalten.
Das war ja mal sowas von spannend. Danke dir, Fred.
Wow, und ihr habt schon wieder so viele tolle Fragen gestellt, dass wir gar keine Zusammenfassung mehr schaffen. Heißt also,
nochmal hören.
Wollt ihr etwas über Ratten und andere Nagetiere wissen? Oder über Alpakas und Lamas? Oder gar noch mehr über die Tiere in Wüsten wie der Sahara? Dann her mit euren Fragen.
Schickt mir, Sparky von der Berliner Sparkasse und meiner Freundin Jule eine Sprachnachricht an 0176 921 36 208 oder eine E-Mail an sos@mfn.berlin.
Und damit eure Lieblingsmenschen mit euch mitreden können, wenn es um Natur und Tiere geht, erzählt ihnen unbedingt von Süßes oder Saurier. Und den langen Erwachsenen macht ihr einfach Beats and Bones an. Das ist der Podcast für alle über 20 Jahre jungen Menschen.
Enel, Mene, Miste, es rappelt in der Urwaldkiste. Hier ein Witz. Was ist ein Frosch am liebsten? Quack.
Ich würde sagen, ich sag bis bald, Rian, ihr Schlaufüchse.
Bis später, Sirje, ihr Wissenshörnchen.
Was willst du?
Süßes Ohr.